Liebe Gemeinde, ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt, 1. Mose 13, bedenkt man, dass sich ja alle drei monotheistischen Religionen auf Abraham berufen. Das Judentum, das Christentum und auch der Islam. Und was hier thematisiert wird in diesem Abschnitt, das ist das Zusammenleben von Brüdern. Mit all den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Allerdings möchte ich euch bitten, was wahrscheinlich sehr, sehr schwer fällt, euch beim Zuhören nicht immer sofort an diesen Konflikt oder das mit diesem Konflikt in Palästina zu verbinden. Das fällt sehr, sehr schwer, aber wenn wir das jetzt tun, gleich diesen Abschnitt auf die aktuelle Situation beziehen, dann sind wir bei den anderen. Dann sind wir dabei zu beurteilen und zu sagen, wie sich andere verhalten sollten, jetzt in diesem Augenblick. Was ich heute in diesem Gottesdienst mir wünsche, ist, dass wir diesen Abschnitt auf uns beziehen. Wie verhalten wir uns in Konfliktsituationen? Denn das kommt ganz, ganz oft vor, dass wir beurteilen, was andere richtig oder falsch machen oder wie sie handeln müssten. Und dann sind wir nicht mehr bei uns selbst. Ich bin gefragt mit meinem Handeln. Und wenn ich auf mich geschaut habe, wenn wir auf uns geschaut haben, dann können wir auch auf andere schauen. Aber ich glaube, wenn wir diesen Konflikt in Israel, am Gazastreifen, im Westjordanland jetzt miteinander bedenken wollten, da bräuchten wir einige Abende miteinander. Also einfach die Einladung, jetzt in diesem Gottesdienst auf uns zu schauen. Nun, was wir eben gehört haben von Abraham in der Lesung des Textes, das ist seine großzügige Seite. Wie weise er ist in dieser Situation, wie besonnen, wie souverän. Und wenn ich so sein Handeln anschaue, im Vorbereiten sind mir spontan zwei Bibelstellen eingefallen oder in den Sinn gekommen. Das eine ist, wie der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Den anderen sehen, höher achten. Und die andere Stelle, die mir in den Sinn kam, das war die goldene Regel Jesu, Matthäus 7 oder Lukas 6, behandelt andere Menschen genauso, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Das legt uns Paulus ans Herz, das legt uns Jesus ans Herz, den Umgang mit Konflikten. Und wie wir in diesen Situationen mit anderen Menschen umgehen sollen. Und das setzt natürlich eines voraus, ich habe das schon einmal in einer Predigt gesagt, nämlich die Tatsache, Konflikte sind ganz normal. So normal, wie wir Menschen sind. Also es ist normal, dass wir unterschiedliche Interessen haben, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass wir unterschiedliche Ansichten haben oder Wünsche und manchmal stoßen die aufeinander. Und es ist ja nicht so, dass Konflikte nur da entstehen, weil irgendwelche Menschen bösen Willens sind oder egoistisch den eigenen Weg gehen, ohne nach rechts oder links zu schauen. Nein, Konflikte entstehen, weil wir Menschen einfach unterschiedlich sind. Gott sei Dank sind wir das. Es wäre ja langweilig, wenn wir alle gleich wären. Die gleiche Musik, die gleichen Interessen. Aber wir sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Ansichten, Bedürfnissen, Gott sei Dank. Das kommt übrigens schon von Anfang unseres Lebens zum Ausdruck. Jesus hat ja einmal gesagt, so ihr nicht werdet wie die Kinder. Aber wenn man dann einmal Kinder beobachtet auf einem Kinderspielplatz oder im Kinderzimmer, dann kann das sehr lange sehr, sehr gut gehen. Aber wehe, wenn zwei Kinder das gleiche Spielzeug möchten. Oder wenn auf dem Spielplatz nur eine Schaukel da ist, aber zwei Kinder gleichzeitig schaukeln wollen. Oder wenn man gleichzeitig die Rutsche runterrutschen möchte, dann kann es schon rund gehen. Also Konflikte sind normal zwischen Kindern. Aber auch Konflikte zwischen den Kindern und den Eltern, auch wenn man erwachsen ist, ist normal. Auch in der Ehe sind Konflikte normal. Oder in der Nachbarschaft, oder in der Schule, am Arbeitsplatz und auch in der Gemeinde. Wobei manchmal wird Kirche und Gemeinde in den Erwartungen überfordert. Ich habe schon manchmal den Satz gehört, also wenigstens in der Gemeinde müsste es doch anders sein. Wenigstens da müsste es doch anders zugehen. Und das überfordert. Und das war nie der Fall. Es ist nie anders zugegangen, weil wir Menschen unterschiedlich sind. Schon wenn man in den Jüngerkreis hineinschaut, dann kam dieser Streit auf, wer ist der Größte unter uns? Und dummerweise, neben Jesus gibt es nur einen Platz rechts und einen Platz links, aber 12 Jünger. Und jeder wollte gerne rechts oder links sitzen. Und dann stritt man sich darum. Oder auch wenn wir in das Leben des Apostel Paulus hineinschauen, wie viele Konflikte gab es da? Ich habe mir einfach einmal ein paar notiert. Paulus und Petrus. Da kommen sie aneinander, weil sie unterschiedlicher theologischer Auffassung sind, mit wem man essen darf und mit wem nicht. In Galater 2 berichtet uns Paulus, wie sie miteinander streiten, wie Paulus den Petrus hart angegangen ist. Oder Paulus und Barnabas. Da gerät man in Streit über einen Mitarbeiter und trennt sich, geht unterschiedliche Wege. Oder wir haben ja jetzt über Wochen hinweg den Jakobusbrief gelesen, in der Tageslese, zumindest der eine oder die andere. Jakobus, das Verhältnis von Glaube und Werke, da war Jakobus anderer Ansicht als Paulus. Und das hat er geschrieben und Gott sei Dank gibt es diese Dinge. Und ein Ringen miteinander, was ist der richtige Weg? Oder in Korinth, da gab es ganz unterschiedliche Gruppen, die sich auf unterschiedliche Persönlichkeiten berufen haben. Und für uns ist die Erkenntnis wichtig und für uns die Prophetie, nein, die Zungenrede. Und so hat eine Gruppe gemeint, sie sei wichtiger als die andere. Und viele Briefe des Apostel Paulus im Neuen Testament verdanken sich der Tatsache, dass es Konflikte gab, sei es in der Gemeinde oder zwischen der Gemeinde und Paulus. Es war ja nicht so, dass der Heilige Geist einfach zu Paulus gesagt hat, jetzt ist es Zeit, mal wieder einen Brief zu schreiben, sondern da kamen Anfragen und da gab es Konflikte. Und dann hat Paulus geschrieben. Also Konflikte sind ganz normal im Leben von Christen und Christinnen, aber die Frage ist, wie gehen wir mit ihnen um? Unter den Teppich kehren, sie bestreiten, vor ihnen weglaufen, sie eskalieren. In unserem Abschnitt hier in 1. Mose 13, da entsteht der Konflikt nicht aus der Bosheit irgendeines der beteiligten Personen, sondern im Grunde genommen aus dem Segen Gottes. Nach alttestamentlichem Verständnis, die Herden wachsen, der Reichtum wächst von Abraham und von Lot, die Herden werden immer größer, das ist ein Zeichen des Segens Gottes. Und dann erträgt das Land nicht mehr, so steht es im Urtext, dass zwei so große Herden in diesem Land unterwegs sind. Lot und Abraham waren Nomaden, das heißt, sie sind durch das Land gezogen und haben mit ihren Herden die schon abgeernteten Felder besucht, damit ihre Herden dort fressen konnten. Und natürlich brauchte man große Felder. Und dann kam es zum Konflikt. Und die Viehhirten des Lot gingen zu Lot und die des Abraham gingen zu Abraham. Es geht nicht, es gibt Ärger und Abraham, der leidet unter diesem Konflikt. Und er sagt jetzt nicht, so ist halt das Leben und wir sind die Größeren, wir sind die Stärkeren, jetzt setzt euch gefälligst durch. Darin sieht Abraham nicht die Lösung. Das hätte den Konflikt ja nur befeuert. Also was kann er tun? Abraham überlegt sich das und er sagt dann zu Lot, also hör mal, ich glaube, wir müssen uns trennen. Wenn du zur Linken gehst, dann gehe ich zur Rechten. Der Raum erreicht nicht. Allerdings hätte er ja als Patriarch, er war ja der Ältere, er war der Onkel wahrscheinlich von Lot, es war sein Neffe, er hätte sagen können, du wirst verstehen, ich bin derjenige, der hier das Oberhaupt ist. Ich bestimme, wer wohin geht. Ich suche mir das bessere Land aus und du gehst dorthin, was übrig bleibt. Das hätte er sagen können. Tut er aber nicht. Und das fasziniert mich an Abraham. Was er an dieser Stelle macht, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Er spricht mit Lot nicht von oben nach unten, vom Onkel zum Neffen, vom Patriarchen zum Knecht oder wie auch immer, sondern er spricht mit Lot auf Augenhöhe. Er spricht mit Lot auf Augenhöhe. Hör mal, ich sehe die Lösung, indem wir uns trennen. Und weißt du was? Such du dir aus, wohin du möchtest. Wenn du sagst, zur Linken, dann gehe ich zur Rechten oder umgekehrt. Da könnte man natürlich sagen, ja, Abraham war etwas harmoniebedürftig, das war seine Schwäche. Er hätte sich doch durchsetzen müssen, zeigen müssen, wer hier die Leitung hat und das Sagen, das wäre sein gutes Recht gewesen. Aber ich bin der Überzeugung, ein Zeichen der Stärke ist es, wenn ich andere so behandle, wie ich gerne behandelt werden möchte. Wenn ich andere in Demut höher achte als mich selbst. Und an dieser Stelle ist es ein Zeichen des Vertrauens des Abraham in Gott, dass er Lot die Wahl überlässt. Und er geht damit ganz bewusst die Möglichkeit, also er räumt damit ganz bewusst die Möglichkeit ein, den Kürzeren zu ziehen, das Schlechtere zu bekommen. Und Lot trifft seine Entscheidung. Und er entscheidet sich für das fruchtbare Land um den Jordan herum. Und damit sind wir jetzt an einer Stelle in diesem Abschnitt, an der ich mich bei Lot entschuldigen muss. Ich habe in der Vorbereitung natürlich auch in meine bisherigen Predigten hineingeschaut und festgestellt, ich habe einmal in meiner Zeit als Pastor über diesen Text gepredigt. Das war am 17. Januar 1999. Da gab es noch die D-Mark. Und natürlich habe ich diese Predigt mir angeschaut, was ich damals so gesagt habe. Und ich habe etwas gesagt, was man in ganz vielen Auslegungen lesen kann, was ich auch in meiner so dicken Kinderbibel von Anne de Vries als Kind gelesen habe. Und das war Folgendes. Lot war kein Mensch des Glaubens. Er war ein Mitläufer. Wie Abraham hat er Haran verlassen, aber er hat sich nur angeschlossen. Äußerlich wirkte er wie jemand, der im Glauben aufgebrochen war, aber die innere Wirklichkeit sah anders aus. Das kommt hier zutage. Er sieht sich alles an, er erkennt mit einem Blick seinen Vorteil und er nimmt ihn wahr. Lot hatte zwar einmal die Sicherheit der Heimat losgelassen, aber er wusste sehr gut, seine Interessen zu vertreten und wahrzunehmen. Ich muss mich um meine Bedürfnisse selber kümmern. Hier ist meine Chance gekommen und die ergreife ich. Das habe ich damals gesagt. Und ich glaube, an dieser Aussage wird das Grundproblem deutlich ganz, ganz vieler Konflikte. Nämlich, dass wir andere beurteilen und verurteilen. So wie ich es mit Lot gemacht habe. Oder uns einfach ganz unüberlegt dem Urteil anderer anschließen. Was wird uns hier berichtet? Abraham lässt Lot eine Wahl und Lot trifft eine Entscheidung. Und natürlich hat er sich angeschaut, wo ist denn das bessere Land? Wie hätte er seine Entscheidung sonst treffen sollen? Das war doch ganz normal. Zu schauen, wo soll ich hin? Was in diesem Text überhaupt nicht steht, ist irgendetwas über Lots Gottvertrauen, über seinen Glauben, über seine Motive steht auch nichts da. Und doch kommt Lot in der Beurteilung so vieler an dieser Stelle schlecht weg. Bei mir, in meiner Kinderbibel und bei manch anderen. Und als ich das jetzt in der Vorbereitung auf heute Morgen gelesen habe, da hat sich so eine kleine Stimme in meinem Ohr gemeldet und mir eine Bibelstelle, die mir ganz, ganz wichtig und wertvoll geworden ist, ins Ohr geflüstert, wo Jesus sagt, ein paar Verse nach der bereits zitierten goldenen Regel: Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Denn der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Also lieber Lot, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe dich verurteilt, obwohl von all dem hier überhaupt nichts steht. Ich habe es hineininterpretiert. Und Abraham, er hat dich nicht verurteilt. Im Gegenteil, als es dort, wo du dich angesiedelt hast, zu Auseinandersetzungen kam und du in Gefangenschaft geraten bist, da hat Abraham nicht gezögert. Er hat sich sofort auf den Weg gemacht, um dir zu Hilfe zu eilen, und er hat dich befreit mit Hab und Gut. Und im Neuen Testament, da wirst du als der Gerechte beschrieben, eine hohe Wertschätzung, die ich dir nicht entgegengebracht habe. Entschuldige bitte. Lot hört mich jetzt nicht, aber ich denke tatsächlich, dass das etwas ganz, ganz Wichtiges ist, weil das ist ein Grundübel in vielen Konflikten, dass wir einander verurteilen. Abraham beurteilt an dieser Stelle überhaupt nicht die Entscheidung des Lot. Er unterstellt ihm keine negativen Motive, sondern sagt: Ja, du gehst zur Linken, ich gehe zur Rechten. Und Gott verurteilt Lot an dieser Stelle auch nicht. Was Gott allerdings an dieser Stelle tut: Er erneuert seine Verheißung an Abraham. Er sieht seine Großzügigkeit, er sieht seine Bereitschaft, für Lot einen Schritt zurückzutreten, und er segnet Abraham noch einmal, bekräftigt das noch einmal: Schau dir das Land an, ich werde dich segnen, ich werde dir Nachkommen schenken, die nicht zu zählen sind. Ich stehe an deiner Seite, vertrau darauf. Also Gott sieht diese Großzügigkeit Abrahams und segnet ihn. Und natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel, aber ich glaube tatsächlich, echte Großzügigkeit, in Anführungsstrichen, lohnt sich. Für andere, aber auch für uns. Sie fällt auf uns selbst zurück. Engherzigkeit macht es am Ende auch für den Engherzigen ganz, ganz eng. Und wie es Jesus in Lukas 6 gesagt hat: Der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Großzügig, barmherzig oder engherzig und verurteilend. Wenn ich engherzig und verurteilend bin, dann macht das etwas mit mir. Dann wird es auch für mich ganz, ganz eng. Und Gott segnet Abraham in seiner Großzügigkeit, in seiner Bereitschaft, mit Lot auf Augenhöhe zu sprechen und ihn zu behandeln, wie er gerne behandelt werden möchte. Und das ist für mich der ganz, ganz wichtige und entscheidende Punkt an dieser Stelle. In Konflikten, in Auseinandersetzungen, bei unterschiedlichen Ansichten oder Bedürfnissen oder Interessen: den anderen höher achten als sich selbst. Und damit bin ich am Schluss der Predigt angelangt, und ich möchte noch zwei Anmerkungen machen, nämlich mit der ersten Anmerkung einem Missverständnis vorbeugen. Marie von Ebner-Eschenbach hat einmal festgestellt: Der Klügere gibt nach. Eine traurige Wahrheit. Wenn alle Klügeren nachgeben, wird die Welt von den Dummen regiert. Es geht an dieser Stelle überhaupt nicht darum, immer nachzugeben, grundsätzlich nachzugeben, sondern es geht um die Begegnung auf Augenhöhe. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Es gibt Situationen, in denen darf man nicht nachgeben. Als Lot im Kapitel darauf, ich habe das erwähnt, in Gefangenschaft geriet, da hat Abraham nicht nachgegeben, sondern er ist sofort an seine Seite geeilt und hat ihn befreit. Also nicht immer nachgeben, sondern Großzügigkeit, auf Augenhöhe mit anderen umgehen. Und die zweite Anmerkung: Die Quelle, aus der Abraham seine Kraft schöpft, wird in diesem Abschnitt auch beschrieben. Als er nach einer Hungersnot aus Ägypten wieder nach Kanaan zurückkehrt, wird hier in Vers 4 beschrieben: Hier stand der Altar, wo er hinkommt, den er früher an diesem Ort errichtet hatte. Dort rief Abraham den Herrn bei seinem Namen an. Und unser Abschnitt endet mit Vers 18. dort, also bei Hebron, dort baute er einen Altar für den Herrn. Der Altar als Ort der Gottesbegegnung, als Ort des Gebets. Wir brauchen heute keinen Altar mehr. Aber das Gebet umso mehr. Die Beziehung zu Gott als Quelle der Kraft, als Quelle der Begegnung mit Gott, ihm unser Herz ausschütten, aber vor allem auch auf ihn zu hören. Das ist die zweite Anmerkung. Diese Quelle ist so, so wichtig. Und so lade ich uns ein, einen Moment zum Abschluss der Predigt still zu werden. Das noch einmal für uns zu bedenken. Seid barmherzig. Achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Noch einmal zu bedenken, wie Abraham auf Augenhöhe begegnet. Und fragen, Herr, welche Schritte hast du für uns? Lasst uns einen Moment still werden.